England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute geht's um Essen in England und am Schluss verrät ein prominentes Ehepaar sein Lieblingsrezept aus dem Vereinigten Königreich. Wer nach England reist, der hat ja oft ein berühmtes Vorurteil mit im Gepäck, nämlich, dass das englische Essen, sagen wir mal, sehr bescheiden ist. Lieber Klaus, was hast denn du da so für Erlebnisse?
Ja, natürlich einige, aber meine Lieblingsstory fand vor 20 Jahren in St. Ives statt. Ich saß mit einem Filmteam in einem kleinen Restaurant und wir aßen, ja, man muss schon sagen, das lapprigste Gemüse und das zerkochteste Fleisch ever. Es war wirklich schrecklich. Da kam die Chefin an unseren Tisch, zwinkerte uns zu und sagte, genießen Sie es. Mein Mann ist der beste Koch in St. Ives, dritte Generation.
Na, da hat sich doch heute schon Gott sei Dank eine Menge geändert. In diesem Jahr gibt's ja immerhin 164 Michelin-Sterne-Restaurants im gesamten Königreich. Ich finde, es ist schon mal was. Aber klar, viel davon ist natürlich in den Großstädten angesiedelt, während es auf dem Land oft etwas einfacher zugeht. Aber im Zweifelsfall greift man dann eben doch wieder zu Fish and Chips, wenn das Gehalt ein bisschen kleiner ist.
Aber auch auf dem Land gibt es heute tolle kleine Restaurants oder gute Pubs zu entdecken. Da bewegt sich schon viel. Krönung der englischen Küche sind für mich immer Speisen mit Fisch, denn das können die Engländer echt gut. Zum Beispiel Heilbutt in Cider, Lachs mit Dillsoße, Seezungenrouladen mit Krabben oder natürlich Muscheln und Austern. Am Meer gibt's die in jedem guten Pub.
Übrigens, jemand, der uns alles über die englische Küche erzählen kann, ist der französische Restaurantbesitzer und Koch Benoît Descancon. Ein Mann, der in der Grafschaft Kent in der Sternegastronomie zu Hause ist, auch eine Weinbar betreibt und den ich jetzt mal zum Thema Essen in England in seinem Restaurant Frog and Scott im schönen Örtchen Deal am Meer getroffen habe. Heute möchte ich über Essen in England reden und dabei kriegen ja viele Gourmets ein bisschen Bauchschmerzen, weil leider ja immer noch die gängige Meinung vorherrscht, dass Essen in England sei nicht so gut genießbar. Aber einer, der es wissen muss, weil er wirklich ein sehr viel besuchtes und vielfach ausgezeichnetes Restaurant in Deal in der Grafschaft Kent betreibt, ist Benoît von Frog and Scott, quasi ein Franzose in England mit Channelblick auf die französische Küste bei guter Sicht. Welcome. Nice to meet you, Benoît.
Very nice to meet you, Alexander. How are you?
Thanks, fine. Was sagst du zu dem Gerücht, die englische Küche sei immer noch so schlecht wie ihr Ruf?
It's not. It's not. It's really getting better and
Nein,
better.
Ist sie nicht. Sie ist viel besser geworden. Vor allem momentan in London, da gibt es viele Michelin-Sterne. Auch die durchschnittliche Qualität der Köche ist besser geworden. England ist längst nicht mehr nur ein Fish and Chips-Ort.
Just the fish and chips place anymore.
Was glaubst du, woher dieser Ruf überhaupt kam? Du lebst ja jetzt schon lange in England. Hat es einen Grund, dass die Küche so einen schlechten Ruf hatte?
I guess the diversity.
Als ich vor 10 oder 15 Jahren hierher kam, war die Vielfalt nicht sehr groß. Es gab nicht viel Auswahl. Inzwischen haben die Engländer viel mehr Essensangebote und viele neue Restaurants poppen auf.
Getting more and more into their food and more places are popping up here and there.
Gerade du als Franzose müsstest es ja eigentlich wissen, denn beim Essen lebt man ja in deinem Land eher wie der allseits berühmte Gott in Frankreich, oder?
Yes, I mean in France the food is different, you know.
Klar, in Frankreich ist das Essen ganz anders, traditionell rustikaler, schwerer mit Sahne und viel Fleisch. Zum Beispiel das Essen, das meine Mutter und meine Großmutter kochten, wie Beef Bourguignon. Das waren schwere, leckere Speisen. Aber die kann man jetzt in Frankreich kaum noch finden.
And delicious meals, which, by the way, you hardly can find anymore, even in France. Mm-hmm. So England's completely different. But I've got to say, the English love French food.
England ist da total anders. Sie lieben hier französisches Essen. Als wir hier vor 7 Jahren eröffnet hatten, mit Cassoulet, Beef Bourguignon und großen schmackhaften Portionen, da haben die Leute das sehr gemocht. Es war ein wirklicher Hit.
People loved it straight away. It was a hit. They couldn't get enough of it.
Wie lebt sich's denn eigentlich als Franzose an der englischen Küste, die ja jahrhundertelang sogenanntes Feindesland war?
Well, it's not anymore. Let's face it. I mean,
das ist es ja nicht mehr. Calais ist direkt gegenüber und von London aus ist man mit dem Eurostar in ein paar Stunden in Paris. Das ist alles nicht weit entfernt. Und ja, Deal ist ein toller Platz. Man lebt direkt am Meer, ein sehr unberührter Ort. Hier gibt es eine Menge Kultur. London ist nah. Es gibt eine große Künstler-Community. Hier kennt jeder jeden. Und es ist ein gutes Gefühl, ein Teil davon zu sein, dazuzugehören. Hier kommen die Leute her, um die Lebensqualität zu finden. Man ist nicht in London und nicht in Paris. Und man sitzt nicht jeden Tag in der Tube. Man muss auch nicht Auto fahren, denn man kann ja überall zu Fuß hin.
And it feels nice to live and be part of, you know? You feel like you belong somewhere. Really, I mean, people come to Deal for the quality of life. Mm-hmm. You know, you're not in London, you're not in Paris, and you don't get in the tube every day. You hardly drive, you walk everywhere. You know,
plus the seaside here.
This is it, you know, every morning I walk, about 3 minutes walk, on the seafront.
Ich muss jeden Tag etwa 3 Minuten auf der Uferpromenade entlang gehen, um hier zu arbeiten. Es könnte einem doch schlechter gehen, oder? Doch, das ist sehr schön. Die Leute hier sind glücklich. Samstags, wenn Markt ist und die High Street geschlossen wird, sind die Leute auf der Straße und es ist wirklich viel los. Jeder nimmt sich die Zeit, stehen zu bleiben, mit dir zu reden. Man nimmt einen kleinen Drink, einen Kaffee, geht in die örtlichen Shops und dann kommen sie hierher, um einen kleinen Lunch bei mir zu nehmen. Da entsteht eine schöne Stimmung.
Und was war dein persönlicher Grund, das schöne Frankreich zu verlassen, wo es ja auch ein tolles Leben gibt, und nach Deal zu kommen?
Well, at the time, over 10 years ago, I first came over to open a wine shop.
Damals, vor 10 Jahren, kam ich hier rüber, um einen Weinladen zu eröffnen. Dann wurde es eine Weinbar. Wir haben Essen serviert, Cocktails, Käse, Wurst. Aber an erster Stelle stand der Wein.
Charcuterie, all this kind of stuff. So in the first place, it was wine, really. Somehow, it was Deal. I mean, I was finishing my MBA in the wine trade.
Ich musste damals meinen MBA als Weinhändler beenden und hatte deshalb auch ein Praktikum im Ausland zu machen. So kam ich ursprünglich nach Deal und dachte, oh, das ist aber klein. Aber schon nach 6 Wochen beschloss ich, länger zu bleiben. Ich hatte mich sofort in den Ort verliebt. Ein Jahr später kaufte ich dann den Laden hier und inzwischen habe ich auch Familie.
And a year later, I bought the place, and this is it. Now I've been here for over 10 years, and I've got kids, you know, family is here. This is it.
Sehr interessant. Very interesting. You told me your MBA in winery. Are you also a sommelier then?
Not as such, no, I didn't do that course, but...
Nein, nicht direkt, aber natürlich habe ich mich sehr intensiv mit Wein beschäftigt, zum Beispiel in Bordeaux und Paris, wo ich Weine an Restaurants verkauft habe.
Business school.
Okay.
And then Paris, spent a few years in Paris selling wine to the public, general public, but also restaurants.
Wow, was für eine Karriere. Benoit, was denkst du, kann man als Restaurantbesitzer oder auch als Koch, den du dort hast, in deinem Restaurant seine Gäste etwas zu gesundem Essen hinerziehen, auch in einer englischen Kleinstadt wie Deal?
People are into food. I mean, you know, how can't you be into food? I mean, you know, we are raised... You know, food is one of the first thing you get. I mean, ultimately, people love food. It's just... Somehow, when again we first arrived, the choices around were pretty poor, you know. So started with a wine shop, and it got really, really busy straight away.
Wir konnten das beobachten, als wir unsere Weinbar hatten und, wie ich schon sagte, Dinge wie Käse, Wurst, Foie Gras und Austern verkauften. Da konnten wir erleben, dass die Leute mehr davon wollten und fragten, wo kann ich noch für gutes Essen hingehen? Damals gab es hier nur wenige Restaurants. Also sagten wir, lass uns ein Restaurant eröffnen. Auch meine Eltern waren im Restaurant-Business. Meine Mutter stand immer in der Küche. Deshalb war es für mich ganz selbstverständlich, selbst ins Weingeschäft zu gehen, denn Essen und Wein gehören nun mal zusammen.
Really love the food, you know. So for me, it was just natural. It was a natural extension, you know. I got into wine, and food and wine are just so complementary to each other, you know. So we just decided, let's open a restaurant and do some really good food, you know. Yeah.
Was glaubst du, ist das typische Essen hier an der englischen Küste?
Well, I guess, I mean, being in Deal, very near Dover on the southeast coast, you know, you've got a famous Dover sole.
Hier ist man natürlich sehr dicht an Dover, das für die Dover Sole, also für die Seezunge berühmt ist. Lustigerweise gibt es hier kaum noch Seezunge, weil der Fisch sofort ins Ausland transportiert wird, sodass die Seezunge nicht gerade günstig ist. Aber es ist hier in Kent nun mal ein traditioneller Fisch und eine Delikatesse. Außerdem haben wir hier Austern aus Whitstable, eine halbe Stunde entfernt, sehr delikat.
It's delicious. I mean, you've got oysters from Whitstable, which is just about half an hour from here. Delicious, really, really tasty oysters. So you've got a few things like that around.
Was glaubst du, haben die Engländer grundsätzlich einen etwas anderen Geschmack als der Rest der Europäer?
I would say historically, maybe yes. They are catching up very fast.
Historisch gesehen ja, aber viele Köche gingen nach London. Da wurden viele Restaurants unterschiedlichen Geschmacks und mit unterschiedlichem Background eröffnet, sodass die Engländer doch viel dazugelernt haben.
Tastes, different flavors, different background. So the English palate is developing very fast. So I think they have catched up on us, you know?
Man sieht hier überall auf der Welt, aber speziell eigentlich in den USA und auch in England, etwas übergewichtige Menschen. Aber seit Jamie Oliver und anderen bekannten Köchen auch in England, hat sich da auch viel verändert, oder?
Yes, 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 absolutely, 100%. I mean, it seems like there is almost a revolution, you know?
Ja, absolut. Da hat es eine echte Revolution gegeben. Vor allem in den einfacheren Schichten hat sich viel verändert. Die Leute wollen heute mehr gesunde Kost. Dann ist das Thema Allergie dazugekommen, zum Beispiel die Glutenunverträglichkeit. Die Leute möchten gesünder leben. Sie wollen nicht fett sein. Hier in Kent ist man ja im Garten Englands, hier gibt es viele Farmen. Die besten Früchte und das beste Gemüse kommt aus Kent, 5 Minuten von hier entfernt. Es gibt also keinen Grund, warum man nicht zu einem lokalen Restaurant gehen sollte, um dort frisches Gemüse zu essen.
You know, like you said, people don't want to be fat anymore, you know? I mean, being in Kent, it's the Garden of England. There is loads and loads of farms around. I mean, the best fruits and vegetables coming from Kent, really 5 minutes away from here. So there's no reason why you shouldn't be able to go to a nice local restaurant and have the best, freshest fruits and veg.
Auch die Portionen sind ja nicht mehr so groß, die Leute essen wie in Amerika.
No, that's true. People seems like since the whole COVID thing.
Ja, gerade auch nach der Covid-Zeit wollen die Leute nicht mehr diese massiven großen Portionen. Man ist mehr zu kleineren Portionen übergegangen, dafür in besserer Qualität.
I think they'd rather go smaller but better quality.
Aus genau diesem Grund habt ihr ja, Benoit, du und deine Frau, hier in eurem Restaurant ein ziemlich neues Essenskonzept entwickelt, was jetzt schon umgesetzt wird. Wie kam das zustande?
Right, so yes, yes, you're absolutely right, Alexander. I mean, we're doing a little refurb.
Ja, wir haben umgestellt auf ein neues Konzept. Uns wurde klar, dass die Leute nicht mehr dieses starre Dreigangmenü mit Starter, Hauptspeise und Dessert wollten. Das ist sehr formell. Gerade jetzt, während der wirtschaftlichen Krise, wollen die Leute auch sparen. Viele Menschen können es sich nicht mehr leisten, im Restaurant 200 Pfund auszugeben. Generell mögen es die Engländer jetzt nicht mehr so formell. Man bucht und kann erstmal an die Bar gehen.
Wir haben entschieden, uns zu drehen und anstatt eine formelle Erfahrung zu geben, viel mehr informal. So, basically, less booking. Change the bar so people can come and eat at the bar again. But food-wise, we're going flexitarian. So flexitarian is basically a concept which is based on bringing the vegetables back in the center of the table.
Beim Essen sind wir mit unserem Konzept auch wieder zum Gemüse zurückgekehrt. Wir nennen es flexitarian. Gemüse ist sozusagen das Zentrum des Tisches, auch auf kleineren Tellern. Daneben gibt es Fisch, natürlich auch der sehr lokal. Wir wissen, wo er herkommt, sogar von welchem Boot. Das Gleiche beim Fleisch. Es stammt vom besten Metzger der Stadt, der vielleicht sogar der beste in Kent ist. Wir arbeiten auch mit hiesigen Gärten hier in Deal zusammen, um die Verbindung in die Gemeinde zu stärken. Wir möchten, dass die Kirche dort selber Obst und Gemüse ernten. Das ist alles nur 5 Minuten zu Fuß entfernt. Wir arbeiten mit einer Frau namens Lucia zusammen, die Leute mitnimmt auf der Suche nach Essbaren in der Natur. So stellt sie ganze Mahlzeiten zusammen. Es ist unglaublich. Wir sind hier so nah am Meer, da macht es doch Sinn, diese Methoden auch mit unserem Konzept zu verbinden.
She's been doing foraging in Kent for over 10 years, you know. She does actually take people on trips all over in Kent and forage food from the sea. Wow. And she puts together whole meals with forage food, which is incredible. I mean, being in Deal, you know, the sea, we can see the sea just there. So we want to bring those elements into the new concept and use those forage goods in the food, but also in the drinks. You know, we can have fun cocktails.
Man hört ja leider in fast jeder englischen Stadt, auch in Deal, von Restaurantschließungen, Personalmangel. Spürt ihr das auch schon? Und woran liegt das? Eher an der Corona-Zeit oder auch vielleicht hat es mit dem Brexit zu tun?
Brexit and Corona. Well, there is loads of places closing down.
Es gibt tatsächlich viele Schließungen. Momentan ist es nicht leicht im Restaurant-Business. Die Preise von Gas und Elektrizität sind hoch, die Zinsen steigen, alles wird teurer im Unterhalt. Wenn man bereits angeschlagen ist, geht man jetzt unter, das ist klar. Aber das hat es immer gegeben. Und je besser das Essen ist, desto schwieriger wird es, einen guten Koch zu finden.
Staff shortages, that has always been around, you know. It always been difficult finding the right staff, especially at a certain level. When you produce really good food, the better the food you produce, the more tricky it gets to get really good chefs.
Who can handle that?
That's right. Yes. And for sure, Brexit has not helped.
Natürlich hat auch der Brexit sehr geschadet. Es gab viele ausländische Köche, die wieder zurückgehen mussten. Und niemand kann sie ersetzen. Also, je weniger Fachkräfte, desto höher die Preise.
They had to go back. So they're gone now. And it means nobody else replaced them. So ultimately, it means less workers, prices going up. You know, that's the usual way it goes.
Und wie hast du das Problem jetzt vor allem für so ein gehobenes Restaurant gelöst, auch mit dem Personal?
It's not easy. It's a commitment, you know, and you got to be very flexible.
Das ist nicht leicht. Man muss viele Zugeständnisse machen und flexibel sein. Man muss dafür sorgen, dass die Mannschaft gut bezahlt ist, gut behandelt wird und sich nicht überarbeitet. Seit Brexit und Covid will keiner mehr 50, 60 oder sogar 80 Stunden arbeiten. Tatsächlich haben Köche zum Teil 80 Stunden gearbeitet. Das war normal. Wir offerieren unseren Leuten die 4,5-Tage-Woche. Das hat mit der Work-Life-Balance zu tun. Und wir haben mehrere Köche, sodass alle mal am Wochenende frei haben können.
And it was sort of normal. Things have changed around now. Less chefs. So the employers, restaurants, have to change the way they employ people. And the way we do it is we offer them 4.5 days a week. You know, it's all about life balance. We've had to employ more chefs. We stayed open 7 days a week. And basically we rotate the chefs in the kitchen so they all can have weekends off. They want weekends off. Yeah. And that's fair enough. Who doesn't want a weekend off?
Kannst du auch kochen?
Not by trade, no. I love cooking.
Nicht professionell. Trotzdem liebe ich es mal zu kochen. Aber ich bin darin nicht ausgebildet.
Weil wir gerade von Brexit gesprochen haben, gibt es für bestimmte Essenssorten durch diesen Brexit immer noch gewisse Lieferengpässe? Oder hat sich das jetzt mittlerweile wieder alles gelegt?
No, I mean, loads of food.
Nein, viele Lebensmittel bekommt man nicht mehr. Mein Lieferant, ein guter Freund von mir, hat seine eigene Importfirma und importiert ausschließlich Lebensmittel vom Pariser Markt Rangy. Der ist jetzt wegen des Brexits aufgeschmissen. Früher haben wir auch in London gekauft, jetzt meistens in Dover, was von hier aus natürlich perfekt ist.
Places in London. I've known him for a while, so got in touch years ago when we first started, and he said, of course, you know, we're going through Dover, you're in Deal, we can, you know, deliver some stuff to you. Perfect. Since the whole Brexit thing, it seems like his range of products, he said to me, but no, I just can't afford to get some products which don't shift often enough.
Viele Lebensmittel sind enorm teuer geworden. Auch der Papierkram ist mehr geworden. Ich kann dafür nicht jemanden abstellen. Das kostet mich zu viel. Eigentlich möchte man nur bei Spezialisten kaufen, wie Baranger, besondere Wurst, feines süßes Brot, Foie Gras, aber vieles bekommt man einfach nicht mehr.
The specialist products basically you can't get anymore, which is such a shame, because the specialist products, that's what you want. You know, you want the finest things from regions in France, you want the 5A sausages, you want some little sweet breads, you want some, you know, foie gras and things like that, which you can't find around here. And somehow it seems like since the whole Brexit, you just can't get this stuff anymore.
Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Lass uns vielleicht über Wein reden, weil du ja auch noch eine Winery hier hast, also eine Weinbar. Sind denn die Engländer gute Weinverköstiger?
I mean, well, lots of English people really historically have been drinking gin. It's gin, 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 gin and more gin.
Historisch gesehen haben die Engländer immer viel Gin getrunken, auch Bier. Aber jetzt auch mehr Wein. Man kann ja nicht übersehen, dass es auch immer mehr Weingüter gibt. Und die Qualität nimmt zu, auch bei ganz kleinen Weingütern. In Kent gibt es tolle Weine. Vor 10 Jahren hätte ich das noch nicht gesagt, aber heute sind sie gut. Die Engländer mögen immer einen guten Drink und sie haben nichts gegen Wein.
You know, maybe I wouldn't have said that to you 10 years ago, but I've got to say, it is getting really good. So the English, yeah, no, they do like a bit of a drink. They don't mind wine.
Ich habe ja den Eindruck, dass speziell Wein hier auch in Deal zum Beispiel viel, viel teurer ist als andere Getränke. Ja? Leisten sich die Leute auch in Deal das? Interessiert die das, ob eine Flasche mal nur 8 Pfund oder vielleicht sogar 300 Pfund kostet?
Yeah, I mean, it all comes down to education.
Das hat etwas mit Erziehung zu tun. Als wir hier vor 10 Jahren eröffnet haben, war es hart, alles erklären zu müssen. Die Variationen, das Appellationssystem beim Wein. Wenn jemand Côte du Rhône wollte, wir hatten 5 verschiedene Côte du Rhône. Die Leute haben den Côte du Rhône, den Bordeaux und den Sancerre mit einer Marke verwechselt. Es war schon eine Herausforderung zu erklären, dass die vielen Weingüter auch noch viele verschiedene Sorten haben. Es gab Leute, die sind auf die Fähre gegangen und haben im Supermarkt irgendeinen billigen Wein gekauft. Das war natürlich nicht unsere Kundschaft.
Produce each of them different Sancerres and different Chateauneuf du Pape. It was a bit of a challenge, but I've got to say they were being very receptive and to get back to your question, when you said people go to Sainsbury's, and again, they used to get on that ferry and go to the French supermarket and buy some cheap wine and bring it back here.
Yeah, yeah.
So obviously that was not our clientele. We only source and supply small producers, you know. We don't want to sell the same wine as Sainsbury's, there's no point. I don't want to drink it.
Wir unterstützen nur wenige Lieferanten. Den schlechten Wein will ich nicht trinken und ich will ihn nicht verkaufen.
You know, the good stuff.
Benoit, was glaubst du, wenn man dein Restaurant sieht? Es hat ja schon Michelin-Erwähnungen, du hast viele Awards und so weiter. Was ist das Geheimnis hinter deinem Konzept und hinter deinem Restaurant, dass du so erfolgreich bist?
This trade really, when you start it, it's a labor of love.
Es ist Arbeit aus Liebe. Ja, eine Passion. Wenn man etwas nicht liebt, sollte man es auch nicht tun. Als ich anfing, war ich ganz versessen darauf, gutes Essen anzubieten. Ich habe viel gearbeitet und habe kaum meine Kinder und meine Frau gesehen. Aber es musste ja getan werden und brauchte harte Arbeit und Passion. Man kann es wirklich nicht nur des Geldes wegen tun.
It had to be done. You really need to put the hours. And I think that's the key. The work, hard work and passion. Passion and love for it. You know, you don't really do that job in the first place. You don't do that for money. Otherwise, this is it. You start selling things which are not good enough, and that doesn't work.
Abschließend, wie kamst du als Franzose auf die Idee, dein Restaurant ausgerechnet Frog and Scott zu nennen?
Well, obviously, I'm the French part of the name, so Frog, this is me.
Ganz klar, der französische Teil des Namens bin ich, der Frosch, wie die Engländer uns Franzosen nennen. Und meine Frau ist Schottin.
Und sie macht auch das Interior Design immer.
Yes, that's right. She does all the designs and all the deco.
Ja, sie macht das Design und die Dekoration und das alles. Dafür hat sie ein gutes Auge.
She's got a great eye.
Benoit, ich danke ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und für die vielen Einblicke ins Restaurant-Business und wünsche dir eine gute Zeit und weiterhin viel Erfolg und guten Appetit.
Thank you, merci.
Na schau, die Engländer haben also küchenmäßig Fortschritte gemacht. Gut, das mal zu hören.
Naja, und einiges kann man wirklich von ihnen lernen. Ich zum Beispiel liebe diese englischen Pasteten, die sogenannten Pasties. Und auch wenn da mal als Überraschung vielleicht ein kleines eingebackenes Hühnerbein drin ist, auf das man beißt, es schmeckt trotzdem.
Ich finde aber, das beste Rezept ist immer noch das für gute Scones, oder? So richtig schön goldbraun und lauwarm. Ah, lecker.
Ach, hör auf, du machst mir den Mund ganz wässrig. Da fällt mir ein, meine liebe Frau hat ja neulich von unserer Freundin Viktoria Lauterbach, die eine passionierte Bäckerin mit riesen Fangemeinde auf Social Media ist, ein ganz tolles Rezept bekommen. Und weil Heiner und Viktoria Lauterbach auch eine ganz besondere Beziehung zu England haben, sind sie nächsten Sonntag unsere Gäste hier beim Britpod. Aber schon für heute haben die beiden ihr Lieblings-Scones-Rezept für unsere Hörer parat. Richtig, Victoria?
Ja, Scones. Und diese gibt es seit dem 15. Jahrhundert. Und das Rezept dazu habe ich hier heute mitgebracht. Also, man braucht, ganz wichtig, 250 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver, Salz, 2 Teelöffel Zucker, 30 Gramm kalte Butter und 150 Milliliter Milch. Das war's schon. Heiner, magst du es mal schnell vorlesen, was man da alles braucht? Denn das werde ich jetzt backen für die Community. Okay. Und du darfst es genießen. Oder
und
wir genießen
Woche
es gemeinsam.
Wenn ich euch besuche beim Britpod, dann wollen wir darüber mal reden, wie das
sehr
geschmeckt
gerne.
Hat. Heiner,
sehr
was,
gerne.
Was ist das für ein Rezept?
Also gut,
bitte schön.
Vorlesen geht noch, solange ich nicht backen muss. Am Anfang heizt man den Backofen auf 220 Grad vor. Das ist ganz wichtig. Dann Mehl, Zucker, Backpulver und Salz vermischen. Die Butter in kleinen Flocken hinzufügen, sodass es ein bisschen krümelig wird. Nach und nach die Milch dazugeben und alles als Teig verkneten. Dann den Teig 2 cm dick ausrollen und mit einem Glas Kreise von 5 bis 8 cm Durchmesser ausstechen. Die ausgestochene Kreise legt man dann möglichst mittig auf ein eingefettetes Backblech und lässt das Ganze etwa 10 Minuten bei 220 Grad im Ofen. Die Kreise sollten danach auf das Doppelte aufgegangen sein und die Scones schön golden aussehen. Und nicht vergessen, am besten schmecken die Scones lauwarm und wenn man sie wie in Cornwall zuerst mit der obligatorischen Erdbeermarmelade bestreicht und darüber dann die Clotted Cream gibt. In Devon macht man es genau andersherum. Zur Not darf man übrigens auch mal Creme Fraiche oder einfach einen Löffel Sahne auf die leckeren aufgeschnittenen Scones klecksen, wenn es keine Clotted Cream gibt. Also lasst es euch schmecken. Eure
Victoria
und Heiner.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.